Die Lesung für heute steht im Johannesevangelium 12, Vers 12 bis 19. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass er nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sie können sich das vielleicht vorstellen. Die Menschen recken die Hände in die Höhe. Sie haben Palmzweige darin. Sie winken damit und wedeln und sie legen sie ihm und seinem Esel vor die Füße. Die Menschen jubeln, als er in die Stadt kommt. Hosianna, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen Gottes des Herrn. In manchen Gegenden in Deutschland gibt es festliche Prozessionen an diesem Sonntag. Und in der Kita meines Sohnes konnte ich am Donnerstag beim Kindergottesdienst dabei sein. Und wir sind ganz fröhlich und ganz oft singend, Hosianna rufend, durch ein Spalier gezogen mit dem kleinen Eselchen und mit Palmzweigen. Also es war ein ganz fröhliches Willkommen, ein ganz herzliches Hallo. Palmsonntag ist ein kleiner Höhepunkt auf dem Weg, den wir so seit einigen Wochen mit Jesus gehen. Aber nicht nur das, nicht nur ein Höhepunkt, sondern auch ein Kipppunkt, der Einzug in diese Stadt. Denn bald schon wird sich die Stimmung ändern und alles wird mit ganz großer Dramatik auf das Ende zulaufen. Also heute erleben wir so einen herzlichen, einen großen Moment und wissen doch, es ist schon bald vorbei. Wir stehen schon auf der Grenze zur Passion. Die Hände, die gerade noch ganz begeistert gewunken haben, die werden schon bald kämpferisch in die Höhe gerissen. Die jubelnden Münder, die werden zu verzerrten Fratzen. Und das Lied Hosianna wird übertönt werden vom Ruf: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Wenn ich aber nicht mit den Jerusalemern heute Jesus zujuble und übermorgen seine Kreuzigung fordere oder mit seinen Jüngern der ein oder anderen Szene beiwohne, sondern mich in Jesu Perspektive hineinversetze, wie die Bibel sie erzählt, dann ist das kein krasser Bruch. Dann ist das kein krasser Bruch, denn er weiß wohl, worauf dieser Weg hinausläuft. Die Schreiber der vier Evangelien, die haben je unterschiedliche Perspektiven und je unterschiedliche Schreibtendenzen, aber dieser Zug ist ihnen gleich, wenn sie sagen, Jesus kennt seinen Weg. Er weiß, dass es schwer werden wird, er kündigt das auch an, er weiß, dass er sterben wird und er hat Angst. Auch das, wenn du kannst, Gott, sagt er an einer Stelle, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er nimmt Abschied, sehr ausführlich. Ich habe bei Bestattungsgesprächen und Seelsorgeanlässen solche Menschen kennengelernt. Sie wissen, dass sie nicht mehr lange leben werden. Also versuchen sie, denen, die zu ihnen gehören, noch was mit auf den Weg zu geben. Der Vater eines guten Freundes, der hat alle seine Kinder, vier Kinder, einzeln an sein Sterbebett gerufen und jedem und jeder noch was ganz Persönliches mitgeteilt. Sie haben sich hinterher darüber unterhalten, was hat er dir denn gesagt? Es gibt ein Projekt, davon habe ich gehört, da kann ein sterbender Mensch seine Geschichte vertonen, einsprechen. Es wird eine Datei geschaffen, die auch seine Lieblingsmusik enthält. Manche schreiben lange und emotionale Briefe an die, die zurückbleiben. Andere verfassen Willen und Wunsch in ihrem Testament. Es gibt ganz verschiedene Wege, sich da auszudrücken. Die Gründe dafür, die ähneln sich. Menschen, die gehen, die wollen oft, dass die, die bleiben, wichtige Informationen haben oder ihrer Beziehung gewiss sind und bleiben, auch über den Tod hinaus. Es soll leichter sein für die, die bleiben und auch für die, die sterben, denke ich. Eine Freundin, die ich ganz regelmäßig im Hospiz besuche, die betont immer wieder, ich habe alles geregelt. Es ist nichts offen. Das macht's ihr leichter, das Wissen darum. Jesus hat eine eigene Form, er redet. Seine Reden, die sogenannten Abschiedsreden an seine Freunde, an seine Jünger, die nehmen im Johannesevangelium einen ganz breiten Platz ein. Das ist ein großes Vermächtnis. Viele dieser Worte, die sind uns überliefert, aber viele dieser Worte sind Menschen heute auch im Ohr und im Herzen. Da heißt es, ich bin die Tür zum Beispiel, ich bin das Licht der Welt. Das ist aus den Abschiedsreden. Oder auch in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, auch für euch. Und seine Freunde, die hören zu. Am Ende dieser langen Rede betet Jesus. Und ein Teil dieses Gebetes ist der Predigttext für diesen Sonntag Palmarum. Jesus beendete seine Rede. Danach blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist jetzt da. Lass die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen kann. Du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, so kann er allen, die ihm anvertraut sind, das ewige Leben schenken. Darin aber besteht das ewige Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht, denn ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Lass nun an mir die Herrlichkeit wieder sichtbar werden, die ich hatte, als ich bei dir war, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe dich bei den Menschen bekannt gemacht, die du mir in dieser Welt anvertraut hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir anvertraut. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Jetzt wissen sie, alles, was du mir aufgetragen hast, kommt wirklich von dir. Denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir aufgetragen hast, und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir gekommen bin, und sie glauben nun, dass du mich gesandt hast. Nach einer langen Rede also richtet Jesus seine Augen zum Himmel. Er wird wohl Gott nicht auf einer Wolke hat sitzen sehen, sondern viel eher will er deutlich machen, Gott gehört in diese Situation hinein, in diese Beziehung hinein mit seiner Körperhaltung, öffnet er den Raum und vergewissert sich selbst auch zu Gott hin. Denn jetzt ist die Stunde. Er sagt, die Stunde ist jetzt da. Das erinnert mich an Erzählungen von den letzten Stunden eines Menschen. Es hält sich die Vorstellung, dass in lichten Momenten vor den Augen eines Sterbenden sein Leben vorüberzieht. Nahtoderfahrene berichten davon, aber auch außerhalb jeglicher Spekulation ist so eine Art Bilanz wohl nicht unüblich. Was Jesus sehen könnte, in solchen lichten Momenten können wir in den Evangelien nachlesen. Ich habe dich bei den Menschen bekannt gemacht, Gott. Ich habe Wasser in Wein verwandelt. Ich habe Brot mit vielen geteilt und Menschen satt gemacht. Ich habe Menschen berührt, die keiner berühren wollte. Ich habe Kranke geheilt. Ich habe dich bei den Menschen bekannt gemacht. Und die, die um ihn stehen in dieser Situation des Gebetes, das sind eben seine Jünger und Freunde, sind einige von diesen Menschen, die das erlebt haben, die da bekannt gemacht worden sind. Es ist ja gerade das Besondere, dass Jesus sein Gebet nicht so im stillen Kämmerlein spricht, sondern vor ihnen, vor ihren Ohren spricht. Das, was er da sieht vor seinen inneren Augen, das sieht er ganz öffentlich. Im Grunde ist es mehr eine Fürbitte als ein Gebet. Eine Freundin fragte mich gerne, in meiner alten Pfarrstelle fragte mich gerne, betest du für mich? Und ich war immer versucht zu ermutigen, bete doch selbst auch für dich. Und dann habe ich verstanden, dass es besonders ist, wenn jemand anders für mich betet. Wenn ich jemandem wichtig genug bin, dass er oder sie auch vor Gott für mich eintritt. Dass sich darin ganz viel Beziehung abspielt. Und dieses Gebet füreinander eben nicht nur zu Gott gerichtet ist, sondern schon immer von Gott erzählt und Gott aufscheinen lässt. Gott ist die Liebe, sagt Johannes. Gott ist die Liebe. Und so ist das auch in dieser Fürbitte, die Jesus kurz vor seinem Tod spricht. In diesem Gebet lässt er alles ineinander fallen. Gott, sich und die Menschen um ihn herum. Er schafft Begegnung und Beziehung in diesem Gebet. Und damit passiert das schon, von dem er spricht. So kann er allem, die ihm anvertraut sind, das ewige Leben schenken. Darin aber besteht das ewige Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Nebenbei ist dieses Gebet auch noch johannäische Theologie in Reihenform, kann man sagen. Das ewige Leben, das spielt sich nach der Vorstellung nicht irgendwann ab, sondern jetzt und immer schon. Das entspricht so dem Zeitbild im Johannesevangelium, das ist ein bisschen besonders. Sie haben vielleicht vom Weihnachtsgottesdienst den Anfang des Evangeliums vor Augen. Und da heißt es, von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Im Anfang war das Wort. Und das Wort, das war bei Gott. In menschlicher Gestalt nennen wir dieses Wort Jesus. Jesus ist das Wort. Er war aber immer schon da. Vor seinem Erdenleben und nach seinem Erdenleben. Wir können Zeit ja nur messen, so in unseren Kategorien. Jedenfalls ich kann das nur. Die physikalisch gesegneter sind als ich, die haben andere Kategorien von Zeit. Ich kann das nur messen in Sekunden, in Stunden, in Tagen. Und die Ewigkeit nur als eine unendliche Ansammlung von Zeit sehen. Aber Ewigkeit ist bei Johannes eben nicht so in einer Linie zu denken, sondern als ein Ineinanderfallen. Vielleicht, wenn Dinge durchscheinend werden, wenn Gott sichtbar wird für einen Augenblick, das ist Ewigkeit. Sie haben davon vielleicht gehört, vor ein paar Jahren gab es ein besonderes Buch, das auch außerhalb der Fachwelt gelesen worden ist. Der Soziologe Hartmut Rosa hat das Buch geschrieben, Resonanz heißt das, Resonanz. Und dann, das musste ich öfter denken. Verknappt heißt das, die ganze Welt ist beschleunigt unterwegs, ja, auf einem ganz schnellen Zeitstrahl. Das kann an einem Menschen vorbeigehen, da kommen manche nicht ganz gut mit dieser Beschleunigung, mit dem Eindruck, alles wird immer viel schneller. Und Hartmut Rosa sagt nun, dass das Gegenkonzept, also die Hilfe, nicht in einer Entschleunigung liegt. Könnte man denken, wird ja auch in Lebensratgebern oft so dargestellt, sie muss sich entschleunigen, sondern in Resonanz. Musiker und Musikerinnen wissen, was das ist, so mitklingen, ne? Wenn was mitschwingt, wenn was zum Klingen kommt, mitschwingen in dem einen Moment, dort ankern können, einen Moment festhalten und den ins Gespräch bringen. Wenn in diesem Moment also Gott, Jesus und Menschen in Beziehung kommen, wie in dieser Fürbitte, dann ist das Resonanz und vielleicht ist das die Übersetzung von Ewigkeit. Und wenn ich das weiterdenke, und ich hoffe, Sie können mir noch folgen bei dem Weiterdenken, dann hat Jesus, der keinen Anfang hat und auch kein Ende hat, ganz gewiss nicht am Kreuzesstamm, vielleicht in seinem Gebet nicht nur die Menschen vor dem inneren Auge, von denen die Evangelien sowieso schon erzählen, ja, die Geheilten und die mit ihm gegessen haben. Es ist eine schöne Vorstellung, dass in dem Moment, ich habe dich bei den Menschen bekannt gemacht, noch mehr Bilder vor seinem inneren Auge erscheinen. Zum Beispiel, ich habe bei Familie Kowalski am Tisch gesessen und der Streit hat sich endlich gelegt. Ich habe dem alten Mann aus Zimmer 4 die Füße und den Kopf massiert und endlich konnte der wieder aufstehen. Ich habe Hertha Meier nach dem Tod ihres Mannes wieder Mut gemacht. Setzen Sie für sich Namen ein aus Ihrer Erfahrung. Alles Beispiele von Ewigkeit. Einer der Ausleger des Textes, die ich gestern noch so gelesen habe dazu, hat einen schönen Satz geschrieben, so schön, dass ich ihn stehle für Sie heute hier. Der sagt, die Offenheit der Rede scheint bewusst zu sein. Wie gut, dass wir nicht wissen, wer alles zum Kreis der Jesus anvertrauten Seinen gehört. Er wird umfassender sein, als wir es uns vorstellen können. Amen.